Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Max Leopold Keter.
Ja, und heute freue ich mich, mit Susanne Beulke zu sprechen. Hallo Susanne.
Hallo Max.
Du bist Teil vom 49er-Team Lutz Beulke. Und wir müssen dazu sagen, dass jetzt Ende Mai ist, wo wir das aufzeichnen, weil ihr euch für die Olympischen Spiele, die jetzt ja 2021 erst stattfinden, qualifiziert habt und jetzt aber dann nochmal unterwegs seid in Sachen Vorbereitungen, oder?
Genau, also wir fliegen in 2 Tagen, also Anfang Juni wird es dann sein, nochmal nach Portugal. Und für mich ist es einfach so, dass ich probieren möchte, das alles jetzt schon aufzunehmen, alles abzuhaken, was sozusagen medientechnisch abzuhaken ist, damit wir wirklich, desto mehr wir uns zu den Spielbewegungen nur noch aufs Segeln konzentrieren können. Und wenn ihr das jetzt wahrscheinlich hört.
Ja, absolut nachvollziehbar. Aber lass uns mal so ein bisschen zurückgehen von Anfang an erstmal. Ihr segelt seit 2007 zusammen.
Ja,
sehr. Und habt aber dann doch einen etwas längeren Anlauf bis zu den Olympischen Spielen genommen. Das meine ich gar nicht böse. Ihr habt aber 2 Anläufe schon mal gemacht. Also euch war relativ früh klar, dass ihr olympisch segeln wollt und da teilnehmen wollt, aber 2-mal hat es nicht geklappt. Sag mal, wie habt ihr dann irgendwie trotzdem die Motivation behalten, da weiter für den Traum Olympia zu kämpfen?
Ja, man sagt ja immer, alle guten Dinge sind 3. Und das haben wir auf jeden Fall genauso umgesetzt. Ich fand es gar nicht so schwer, die Motivation weiterzubehalten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Segeln einfach ein unheimlich cooler Sport ist und es ein unheimliches Privileg ist, das Segeln zum Beruf machen zu dürfen. Und ich finde, jede Olympiakampagne hat immer so ihre eigene Charakteristik und wir hatten in den 2012 und 2016 unheimlich viel gelernt und wollten diese Fehler auf gar keinen Fall wieder machen und haben alles, was wir haben, nochmal in diese letzte Kampagne jetzt für 2020 gegeben. Und es hat dann ja auch geklappt.
Und ihr seid ja auch erfolgreich gesegelt. Also das ist ja jetzt nicht so, ne, das soll gar nicht so negativ klingen, wie ich es jetzt vielleicht formuliert hatte. Da waren erfolgreiche Teilnahmen bei Weltmeisterschaften dabei, da waren 2 Europameisterinnen-Titel dabei.
Ja, also, genau, zur Killerwoche war wirklich alles da, was Rang und Namen hatte. Und es war ein bisschen ironisch, weil auf der einen Seite hatten wir uns natürlich ein leichtes Starterfeld gesucht, um in der nationalen Quali eine leichtere Chance zu haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer cool, desto höher der Wettkampf ist, desto besser. Und dass wir dann die Killerwoche auch noch gewonnen haben, mit dann ja auch dem Druck noch zusätzlich, dass es auch nochmal eine nationale Quali ist. Und die letzte dazu war schon für uns, glaube ich, ja, sensationell und einer mit den schönsten Momente im Sport bisher.
Ja. Und das war ja nicht mal eine knappe Kiste, die sich erst am letzten Tag entschieden hat. Ihr wart irgendwie am vorletzten Regattatag, war schon klar, dass ihr euch gegen Vicky und Annika, also Annika Lorenz, Vicky Jurzok aus Berlin, durchgesetzt habt und die nationale Quali für euch entschieden habt.
Ja, genau. Also am letzten Tag ging es tatsächlich einfach nur noch darum, ob wir die Kieler Woche gewinnen, weil es am Samstagabend schon klar war, dass wir die Quali in der Tasche hatten. Und ja, wir haben einfach die ganze Woche unseren Stiefel gesegelt, unser Ding gesegelt, relativ wenig nach links und rechts geguckt und dann ist ja was ziemlich Gutes bei rausgekommen.
So euren Stiefel fahren und nicht nach links und rechts gucken hat dann danach nicht mehr so richtig geklappt. Also eure Vorbereitung auf die Spiele hattet ihr, glaube ich, ein bisschen anders geplant, was ich so jetzt recherchiert hatte. Tina hatte sich dann irgendwie noch mit Covid tatsächlich mal infiziert im Winter. Euer Coach musste teilweise irgendwo ganz woanders auf der Welt sein, als ihr dann eigentlich ihr geplant hattet. Gab es am Ende irgendwas, was so gelaufen ist, wie ihr es geplant hattet? Oder war einfach alles immer nur Reaktion auf aktuelle Umstände?
Ja, das letzte Portugal-Trainingslager, das war wirklich komplett wie geplant. Aber ja, wie du gerade schon sagtest, es hat sich zeitweilig mal wirklich alles an Weltproblemen in unserem Team vereint. Also es gab einen Moment, da hatte Tina Covid, wir mussten das Trainingslager verschieben und unser Olympiaboot sollte aus England geliefert werden und steckte im Zoll fest. Durch den Brexit gab es da wirklich erstmal einen riesen Lieferstopp aus England.
Ach stimmt, den hatten wir ja auch noch. Wir hatten ja nicht nur Corona.
Ja, genau. Wir waren auch noch vom Brexit betroffen. Und unser Trainer ist Brite. Und bei dem hatten wir jetzt schon 2-mal das Problem, dass er nicht einreisen durfte in ein Trainingslager. Und wir somit dann den Block verschieben mussten oder zeitweilig mit einem anderen Trainer überbrücken mussten. Auch mal ein paar Tage alleine segeln mussten. Also in dieser Olympia oder in diesem letzten Jahr ist wirklich so viel passiert. Es ist unglaublich. Man wünscht sich einfach manchmal, dass es ruhiger wird. Aber toll, toll, toll. Zurzeit ist es wirklich gerade ruhig. Es läuft gerade alles nach Plan und man genießt zurzeit Zeiten wirklich, wo alles ja so läuft wie gehabt, weil man einfach jetzt durch Covid so viel erlebt hat, was einfach anders ist als in allen 12 Segeljahren vorher.
Mhm. Fühlt euch denn jetzt in Klammern trotzdem gut vorbereitet?
Ja, mega. Also wir haben einen sehr, sehr erfahrenen Trainer an unserer Seite. Das sind jetzt, glaube ich, seine 4. Olympischen Spiele insgesamt und er hat einmal selber Silber gewonnen. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Vorbereitung einfach schon, also konkret für Tokio im Februar begonnen hat. Und somit haben wir wirklich viel Zeit gehabt, um allmählich unsere ganzen To-Dos abzuhaken und sind super im Training und sind super vorbereitet einfach durch ihn.
Was sind denn so To-Dos und was heißt konkret für Tokio vorbereiten? Also macht man da was anders als wenn man vor Mallorca segelt oder auf der Ostsee?
Ja, logisch, auf jeden Fall. Also Tokio ist sehr viel wärmer als Mallorca und nochmal sehr viel wärmer als Kiel. Deswegen braucht man dort ganz andere Sachen am Bootpark. Es geht schon bei Kleinigkeiten los, wie eine Kühlkiste oder ein Zelt neben dem Boot. Und wenn ich jetzt nach Japan komme und mir erst dann Gedanken mache, wo kriege ich meine Getränke gekühlt und wie kriege ich Schatten, dann habe ich das wertvolle Zeit verplempert, in Japan zu trainieren und mich mit der Logistik und mit der Infrastruktur auseinanderzusetzen. Das heißt, so Sachen wie Infrastruktur, Ernährung, Equipment, was wir dort drüben haben, das haben wir uns alles schon im Februar zusammengesucht und strukturiert und natürlich dann speziell auf diese Hitze in Japan angepasst.
Und da habt ihr auch jetzt, also das macht ihr auch alles alleine beziehungsweise mit eurem Coach zusammen, da gibt es nicht noch irgendwie einen Stab vom Deutschen Olympischen Sportbund oder vom Deutschen Seglerverband oder irgendwer, der da für euch dann nicht nur die Arbeit auf dem Wasser begleitet, sondern das rundherum auch.
Also der DSV, der hilft wirklich, wo er kann. Also wir haben einen technischen Direktor vom DSV, der macht alles, was die Technik betrifft, also die Tablets auf den Motorbooten, aber um so Kleinigkeiten wie Essen, Sportgeräte, Kühlkisten und sowas kümmern wir uns natürlich selber. Da geht es um unser eigenes Wohl. Und man wird sehr, sehr selbstständig, wenn man Segler wird.
Ja, das kann ich unterschreiben, das stimmt. Und was sind noch so To-Dos, die du eben angesprochen hattest, mit denen ihr dann im Februar angefangen habt, die abzuarbeiten? Was steht da so auf dem Plan für so eine Olympia-Vorbereitung?
Also jetzt gerade zum Beispiel fange ich an, mich so ein bisschen an die Hitze zu gewöhnen. Also regelmäßig in die Sauna zu gehen, weil mit der Materialauswahl, also welches Segel werden wir im Endeffekt fahren, welche Fock, welchen Gennaker, haben wir uns auch schon sehr, sehr, sehr früh beschäftigt. Also viel mehr kommt dann da tatsächlich auch gar nicht mehr.
Ihr habt aber wahrscheinlich schon relativ früh dann auch 1, 2, 4 Boote auf den Weg schicken müssen, oder?
Ja, genau. Im Februar ging der Container los, oder Ende Februar ging der Container los nach Japan. Und wir hatten das große Glück, dass wir dort 2 Boote reingepackt haben. Und sozusagen dann die Auswahl haben. Oder auch wenn ein Boot aus irgendeinem mysteriösen Grund kaputt gehen sollte, hätten wir immer noch ein zweites Boot vor Ort. Und dann auch nochmal wieder wirklich, wir konnten die jeweils in unterschiedlichen Container packen. Es soll ja manchmal passieren, dass auch mal Container verschollen gehen und das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich. Das heißt, wir konnten so ein bisschen das Risiko auch noch minimieren, indem wir unterschiedliche Container verladen haben, jeweils die Boote. Und ja, somit muss ich wirklich sagen, dass wir einfach uns schon sehr früh auseinandergesetzt haben mit allen Eventualitäten und deswegen die ganze Vorbereitung, außer die Corona-Unterbrechung, wirklich super solide ablaufen bei uns.
Mhm. Kennst du Willi Kuhweide eigentlich?
Nicht persönlich, aber natürlich.
Aber vom Namen.
Ja, genau.
Der ist ja 1964 in der Sagami-Bucht gesegelt, die jetzt da wieder Austragungsort für die Segelwettkämpfe sein wird. Und der wird auf der Seite vom DSV zitiert und schreibt oder sagt, dass da gute Allrounder favorisiert sein werden. Seid ihr so eine Allrounder? Oder wo liegen eure Stärken und Schwächen?
Wir hatten lange Probleme bei Leichtwind. Mittlerweile muss ich sagen, ist mir Leichtwind sogar ganz lieb. Ja, wir haben uns auf jeden Fall über die Jahre mehr zum Allrounder entwickelt und man hat natürlich immer noch seine persönlichen Präferenzen. Also ich mag wirklich schon die Bedingungen von Oshima sehr, sehr gerne. Das ist meistens windig, also 15 bis 18 Knoten und sehr wellig. Da ist richtig viel los an Bord und da macht einfach das Segeln Spaß. Das kennt ja jeder Segler. Also Wind, Sonne und Welle, was Besseres gibt es nicht. Aber jede Bedingung hat eigentlich so ihre Reize und ich würde so oft die, ich kann, klar, einem liegt was mehr oder weniger, aber wir haben jetzt wirklich keine Schwäche in irgendeiner Bedingung. Das ist immer tagesformabhängig.
Und wahrscheinlich miteinander segeln ist bei euch überhaupt, also da, das macht ihr so lange und auch erfolgreich, das ist eigentlich nicht die Frage, ob ihr miteinander gut segeln könnt. oder gut miteinander auskommt. Also, oder gibt's mal Momente an Bord, wo es mal lauter wird und dann danach kurz leise und man nicht mehr miteinander spricht?
Ja, auf jeden Fall. Dafür, ich meine, das Segeln, der Sport ist unser Leben und natürlich wird es dann auch mal lauter, weil man dort viel Emotion und viel Energie reinsteckt. Dann wäre ja auch unnatürlich, wenn man das, wenn es das nicht geben würde. Aber wir haben einen sehr routinierten Ablauf in unserer Kommunikation. Also die Kommunikation beim Segeln im Zweimannbooten ist wirklich das A und O und da kann man so viel feilen und so viel rausholen, da liegt so viel Potenzial. Und dadurch, dass wir seit 14 Jahren miteinander segeln, haben wir da natürlich schon extrem viel dran gearbeitet und haben schon viele unterschiedliche Kommunikationsstufen so durchlaufen. Genau, da gibt's auch einfach ein Schema, das arbeiten wir ganz normal ab. Das eigentlich ist jedes Rennen von der Kommunikation ja wirklich ähnlich. Also nach dem Start wird das und das gesagt. Wenn man sich zur Layline hin bewegt, dann wird das und das gesagt. Und wenn man da so ein paar Parameter einfach bei jedem Rennen beachtet, dann führt die Kommunikation einfach dazu, dass sie extrem effektiv ist und man alles um sich herum mitbekommt und der andere Bescheid weiß. Und von daher, ja, Kommunikation ist unheimlich interessant und ein riesiger Faktor beim Segeln.
Was sagt denn ihr da so beispielsweise nach dem Start?
Ich bin meistens dafür zuständig, was die Boote um uns herum machen und ob einer dabei ist, uns eventuell rüberzufahren und oder ob wir jemanden in Luft töten können. Das nennt man so, natürlich nicht wortwörtlich gemeint. Und Tina guckt im ersten Moment sofort, ob wir wirklich auf Backbord weiterfahren wollen oder wenden wollen. Jetzt angenommen, wir haben Backbord-Start gemacht. Also das heißt so, ich mache das Management um uns herum und sage den Progress zu den anderen Booten an und sage den Modus, den wir fahren wollen, ob wir in Höhenmodus oder in Tiefenmodus fahren wollen. Und Tina schaut sofort raus und sagt, okay, ja, wir wollen weiterfahren oder nee, wir wollen gleich wenden in ungefähr 30 Metern. Und dann probiere ich das umzusetzen mit dem Speed vom Boot.
Also gibt's da auch nicht so eine Rollenverteilung, eine macht die Taktik und die andere stellt die Segel ein, sondern ihr macht da wirklich beides Hand in Gemeinschaftsarbeit.
Nee, das war also tatsächlich ganz getrennt voneinander. Also ich bin nur im Boot und kümmere mich um die Gegner und um unseren Progress im Vergleich zu den Gegnern und Tina guckt sich um und macht die Taktik.
Okay.
Und ich passe mich dann dem an, was sie sagt. Also wenn sie sagt, nee, wir wollen weiterfahren, dann weiß ich, okay, dann könnte ich natürlich auch einen tiefen Mode einbauen und wir wollen einfach nur raushämmern. Mhm. Wenn sie sagt, nee, wir wollen gleich wenden, dann geht es natürlich darum, um sich herum sehr viel Platz zu schaffen, damit wir ihre Wende dann auch wirklich umsetzen können. Das heißt, sie macht Taktik und Strategie und ich mache wirklich den Speed im Boot und das Verhältnis zu anderen Booten.
Ah ja, okay.
Also es ist schon sehr klar getrennt.
Ja. Ja,
jetzt, und es macht aber jedes erklärst. Team auch dazu sagen anders.
Ja. Ja, genau, weil ich, also ein bisschen Regatta gesegelt bin ich ja auch und da kenne ich das halt eher so, dass jeder da irgendwie eigentlich eine Rolle verfolgen soll und am Ende ist es halt doch so ein Mix und jeder redet mal rein und wahrscheinlich waren wir deswegen auch nie so erfolgreich unterwegs wie ihr.
Ja, das war es bei uns auch am Anfang sehr viel und in Momenten, wo es laut wird, da redet bestimmt auch mal der andere bei jemandem rein, weil man hat ja auch viel Erfahrung gesammelt und jeder meint ja immer, dass er recht hat. Aber im Endeffekt ist es einfach wichtig, dass man sich in dieses Schema hält und dem anderen vertraut, dass er seinen Job macht.
Ja, und wahrscheinlich vermeidet man gerade dann halt auch Konflikte, wenn es wirklich so ein eher technisches Miteinanderreden ist, als so ein emotionales, ja, warum machen wir jetzt nicht, wollen wir nicht doch, und aber wir könnten doch, dann ist, glaube ich, eher mal irgendwie ein einen Streitpunkt da, als wenn man sagt, ich sehe das und das und das und kümmere mich um den Rest und du entscheidest, was wir daraus machen.
Ja, man sollte wirklich probieren, die Sprache so neutral wie möglich zu halten. Was natürlich, wenn man angestrengt ist und auch vielleicht emotional in dieser Situation steckt, manchmal gar nicht so einfach ist. Und dann geht es auch manchmal viel darum, auch das nicht alles auf die Waagschale zu legen und auch einfach mal zu sagen, ja, gut, das war jetzt vielleicht der falsche Tonfall im Endeffekt und auch mal zu verzeihen. Aber ich glaube, irgendwann kriegt man das ja hin und das ist für uns ein Job und den spulen wir so ab, wie der, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen rational an. Ich bin eigentlich gar kein rationaler Mensch, aber es ist einfach verwundernd oder beeindruckend, ist eigentlich eher das richtige Wort, was man dann alles an Bord sieht, also was wirklich man an Informationen ins Schiff füttern kann, wenn jeder wirklich nur das tut, was seine Aufgabe ist und nicht mehr.
Wie anfällig seid ihr aber so für emotionalen Druck? Also verspürt ihr dann unter Umständen manchmal auch einen Leistungsdruck und wollt unbedingt noch das letzte bisschen und dann klappt's gerade nicht? Oder seid ihr da relativ cool und abgebrüht inzwischen?
Also man will auf jeden Fall immer mehr. Man hat auf jeden Fall immer Druck. Und der Druck, der ist auch gut. Es ist immer so eine leichte Angst und auch so eine leichte Angespanntheit. Also ich glaube, ich bin ein sehr, sehr unangenehmer Mensch zu begatten. Ich bin sehr, sehr angespannt und andauernd auf der Hut. Für meine Mitmenschen, glaube ich, sehr schwer zu ertragen. Aber wie gesagt, diese Angespanntheit ist gut und auch dieser Druck ist gut. Und manchmal auch diese leichte Angst oder dieser leichte Kloß im Hals, den man hat, wenn man rausfährt. Und wir haben jetzt in letzter Zeit häufig bewiesen, dass wir in Drucksituationen dann dort von der Platzierung bleiben, wo wir sind oder unser Schema auch immer noch abspielen können und das dann echt zu einer guten Platzierung führt. Wie das jetzt bei den Spielen sein wird oder wie das in Zukunft sein wird, keine Ahnung. Aber wir haben so unsere Strategien, was man dann tun kann und die werden wir einfach so abspielen.
Ja, voll gut, weil also beobachtet man ja immer wieder, ne? Egal ob das jetzt Fleet Races sind, also so mehrere Leute gegeneinander oder Bundesliga-Events oder so. Immer dann, wenn es eigentlich drauf ankommt, dass man jetzt nochmal einen guten Platz mitsegelt, dann klappt es erst recht nicht, hat man so das Gefühl. Also voll gut, dass euch das dann eher hilft, so einen Druck zu spüren und da noch fokussierter reinzugehen.
Ja, das ist halt normal. Das hat halt jeder und das ist ja auch irgendwie gut. Der Körper bereitet einen auf was Wichtiges vor. Es ist halt nur wichtig, dass man trotzdem weiter handelt und einfach im Handeln drin bleibt und alles macht wie vorher. Das ändert sich ja nichts.
Hm. Ja. Mit welchem Ziel fahrt ihr denn nach Tokio bzw. Enoshima?
Ich mag es super ungern, über Platzierungen zu sprechen.
Muss ja auch nicht sein. Also Ziel ist ja okay, dehnbarer Begriff.
Ja, genau, okay. Ja, die meisten, die fragen natürlich immer nach so einer Platzierung. Mein Ziel ist es wirklich, bei unserer Kieler Woche erlebt, also bei unserer dritten Olympia-Quali, wie in einer Regatta irgendwie alles, was wir vorher gelernt haben, wir in einer Regatta umsetzen konnten. Und das war einfach so ein schönes Gefühl. Also es war jetzt nicht die mega Top-Regatta. Wir haben auch super viele Fehler gemacht. Aber im Endeffekt haben wir sie am Ende gewonnen. Und es war so ein kontinuierliches an sich Arbeiten in dieser Regatta. Jeden Tag ein bisschen besser, jeden Tag ein bisschen weiter. Und so, das hat so Spaß gemacht. Und es war, ja, im Nachhinein würde ich sagen, wirklich so ein kleiner Flow, in dem man war. Und wenn ich nach Japan sagen kann, dass ich komplett dort war, mit meinem Kopf, mit Tina auf diesem Boot und wir konstruktiv im Team uns einfach weitergepusht haben, dann wird A, das Ergebnis für sich selber sprechen und B, werde ich glücklich aus dieser Regatta gehen.
Okay, aber jetzt hast du ja doch so ein bisschen mal aufs Ergebnis geschielt. Wie groß schätzt ihr denn eure Chancen ein, da Edelmetall zu holen?
Du willst ein Ergebnis hören. ich denke schon, dass wir auf jeden Fall unter den Top 5 mitmischen können. Und ich denke schon, dass wir sehr gut in Form sind zurzeit, ja.
Ja, cool. Aber tatsächlich will ich gar nicht so sehr nachbohren, weil ich finde die Einstellung, die du vorher gesagt hast, eigentlich viel, viel gesünder und viel schöner.
Deswegen will ich auch mal kein Ergebnis sagen, weil man hat so wenig unter Kontrolle mit dem Wind, mit den Bedingungen und es ist jetzt auch nicht, es ist wirklich komplett unkalkulierbar und ich mag diesen Gedanken gerne, dass das Ergebnis einfach kommt, mit dem, dass du dich ja einfach immer weiterentwickelst in so einer Regatta und
Ja, also wie gesagt, finde ich voll die gesunde Herangehensweise, glaube ich. Auch wenn das so der höchste sportliche Wettkampf ist, den irgendwie alle kennen und wo alle drauf gucken, sich da insofern nicht einen Druck zu machen, dass man sich auf irgendein genaues Ergebnis oder irgendeine Spanne zwischen 1 und 5 oder so dann am Ende versteift, finde ich nachvollziehbar, aber finde ich auch gut.
Ja, ich kann schon auch verstehen, dass andere auf die Platzierung gucken, aber ich weiß ja, was ich machen muss, um zu der Platzierung zu kommen. Also von daher, ich mache mir schon sehr viel Druck, aber ich mache mir sehr viel Druck, dass die Sachen, die ich mir vornehme, dass die dann richtig laufen, ne? Also, dass ich auf dem Punkt dann dort bin. Da mache ich mir sehr viel mehr Gedanken als über irgendeine Zahl.
Ja, das ist jetzt eine Überleitung aus der Hölle, aber Druck und Zahlen sind halt diesen Sommer auch immer noch nicht so ganz zu vernachlässigen in Sachen Corona.
Ja.
Es gibt schon immer noch einige, nicht wenige kritische Stimmen international, aber auch in Japan selbst, die dafür wären, Olympia oder die Spiele entweder abzusagen oder nochmal zu verschieben. Und irgendwo hat aber das Internationale Olympische Komitee und auch die Veranstalter in Japan ja irgendwie auch einen Druck, das jetzt durchzuziehen, glaube ich zumindest, so wie ich die einschätze. Wie steht denn ihr jetzt zu den Spielen in 2021, wie es immer so schön überall steht, wo dann aus der 2020 der zweiten Null so ein O gemacht wird, um dieses Verschieben zu verdeutlichen? Seid ihr selber auch bereit, jetzt da an den Start zu gehen? Fühlt ihr euch da sicher? Und könnt ihr aber auch die Kritik nachvollziehen, die es da gibt?
Ja, also ich sehe natürlich meine Welt extrem aus der Sportlerbrille. Das muss man ja immer ganz klar sagen. Und ich freue mich extrem, dass die Spiele jetzt wahrscheinlich stattfinden werden. Und sehe auch tatsächlich die Umsetzung als gar kein großes Problem an. Also es sind nicht viele Athleten. So in Deutschland sind es gerade mal 1.000 und ich glaube insgesamt 10.000, die ja aber dann auch wieder aufgeteilt sind auf eine ganz große Area, also von den, also innerhalb der Schule. Sportstätten. So, und dann kommt dazu, ich glaube schon, dass Leistungssportler relativ vorsichtig sind. Und es ist auch ein großes Eigeninteresse eines jedem, dort an seinen Wettkämpfen teilzunehmen. Also ich meine, wir warten jetzt seit 4 Jahren und also 4,5, 5 Jahren sogar schon. Und man will auf gar keinen Fall irgendetwas riskieren, dass man dort nicht an den Start gehen wird. Das heißt, man kann sich sowas von sicher sein, dass sich alle vor dem Abflug nach Tokio monatelang vorher überhaupt nicht mit irgendjemandem treffen. Also ich glaube, die Gefahr, dass von den Sportlern her irgendetwas übertragen wird, ist extrem gering. Und ich mag es immer nicht so gerne, Vergleiche anzustellen. Aber in anderen Sportarten finden auch schon große Ereignisse statt und das geht auch. Wir haben dort so viele Kontrollmechanismen, dass ich denke, Covid-technisch ist das gar kein Problem. Und ich glaube auch persönlich, dass die Menschen ein sportliches Ereignis brauchen, um in dieser Covid-Zeit mal wieder Licht zu haben. Ich habe es selber erlebt mit der Vonnegut Globe. Also es war das erste Mal, dass ich wirklich jemanden aktiv verfolgt habe und angefeuert habe. Und es war jetzt ja wirklich dann im Februar, März, wo es noch ganz dunkel aus war in Deutschland. Und es hat so gut getan, mitzufiebern, wieder Emotionen zu sehen und zu spüren, dass ich glaube, dass die Spiele eine unheimliche Chance haben, die Leute wieder mitzureißen, auch wieder Kinder mitzureißen, wieder irgendwie daran zu erinnern, es gibt Sport und Bewegung tut gut und ich glaube, wir brauchen die Spiele, aber wie gesagt, ich sehe es natürlich auch sehr, sehr, sehr durch eine Sportlerbrille.
Aber trotzdem oder gerade deswegen fand ich das ein ganz schönes flammendes Plädoyer sozusagen für eine Durchführung der Spiele. Habt ihr schon irgendwie Hinweise bekommen oder sogar einen detaillierten Plan, was euch dann da erwartet an Maßnahmen und an Einschränkungen durch Corona in der Zeit in Tokio bzw. in Onoshima?
Ja, wir sollen 2 Wochen vorher in so eine Art kleine Quarantäne gehen. Da muss man sozusagen jedem oder immer berichten, wo man gerade ist. Also es ist so ein bisschen so wie unser Doping-System dann tatsächlich auch. Und dann gibt's die Zeit nach der Ankunft in Japan auch nur bestimmte Orte, wo wir sein dürfen. Und das ist ganz ehrlich das Hotel und der Bootpark. Und wir werden von Hotel zu Bootpark, vom Bootpark von Hotel fahren und in unseren Hotels eine Bubble haben. Also wir sind jetzt gerade Ende Mai, es ist noch nicht klar, wie groß diese Bubbles sein werden. Also ob es wirklich nur das deutsche Segelteam ist oder ob es auf die ganze 49er-FX-Disziplin ausgeweitet wird. Aber es wird auf jeden Fall Bubbles geben und wir werden auf jeden Fall nirgendwo anders sein als außer am Hafen und im Bus zu unserem Hotel. Und dazu sind natürlich auch die meisten jetzt wirklich auch schon geimpft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dort eine große Gefahr von den Sportlern ausgeht. Es wäre anders gewesen, wenn jetzt Zuschauer erlaubt werden und ja, dort Tourismus nach Japan kommt. Das ist einfach was ganz anderes. Hm.
Okay. Was passiert denn jetzt, also wir haben ja eingangs gesagt, es ist jetzt Ende Mai, wo wir das aufzeichnen. Was passiert denn bei euch jetzt noch konkret bis zu den Spielen, bis zur Abreise in die Quarantäne erstmal?
Wir fliegen übermorgen nach Portugal, dann haben wir Anfang Juni und haben dort bis Mitte Juni ein Trainingslager, wo ich mich total drauf freue, weil da nochmal wirklich alle zusammenkommen. Dort sind die Spanierin, die Weltmeisterin und Niederländer sind dort, die Neuseeländerin kommen, die Brasilianerinnen sind dort. Und jetzt werden sich schon die ersten Zuhörer wahrscheinlich fragen, wie geht das? Ja, die sind schon alle seit März in Europa sowieso. Von daher, wir trainieren eh schon die ganze Zeit alle zusammen. Bei den Spielen würden sie eben einfach nur nochmal zusammenkommen. Auf jeden Fall ist das wirklich die ganze Weltelite und dann haben wir nochmal eine richtig hochkarätige Regatta und wir hatten ja wirklich sehr wenig Regatten in der letzten Zeit. Hm. Da saugt man so jede Chance auf, die einem gegeben wird, gegen andere gute zu segeln. Und dann machen wir Ende Juni, Anfang Juli nochmal ein Trainingslager. Dort weiß ich jedoch noch nicht wo, weil wir haben bei uns im Team die Prämisse, wir planen nur alles, was 2 Wochen im Voraus liegt, weil wir aus Erfahrungen der letzten Monate gelernt haben, dass man sonst alles wieder umbuchen muss und es sich alles nochmal ändert. Von daher, Mitte Juli wird entschieden, was wir Ende Juni machen. Mhm.
Aber Stichwort Pläne, habt ihr schon Pläne für die Zeit nach den Spielen? Bleibt ihr auf jeden Fall weiter zusammen als Team? Startet ihr noch eine Kampagne oder hängt das vom Ergebnis ab? Oder wisst ihr jetzt schon, ihr macht dann erstmal auf jeden Fall eine Pause und geht ins, in Anführungszeichen, normale Leben zurück und lebt das erstmal ein bisschen? Oder ist das alles noch völlig offen?
Also ich glaube, 3 Sachen weiß ich sicher. Einerseits, dass nichts vom Ergebnis abhängt. Dann, dass wir auf jeden Fall danach eine Zeit lang ins normale Leben zurückkehren werden. Tina hat sich gerade verlobt und kauft sich ein Haus und hat auf jeden Fall Lust, so ein bisschen mehr zu Hause zu sein in ihrem schönen Österreich. Und ich weiß auch ganz sicher, dass ich den Segelsport so schnell nicht verlassen werde. Und wie das aber aussieht, das wissen wir beide noch nicht. Und ich glaube, das würde noch gar keinen Sinn machen, darüber nachzudenken, weil man nie weiß, wie die Welt in 3 Monaten aussieht. Aber dass wir beiden in Zukunft auch nochmal zusammen aufs Boot steigen werden und segeln werden, ich meine, das haben wir die letzten 14 Jahre getan. Also da bin ich mir so sicher wie das Amen in der Kirche.
Eigentlich ein perfektes Schlusswort. Fast jedenfalls. Ich möchte dir noch oder euch noch ganz, ganz doll Glück wünschen. Erfolg auch, aber vor allem, dass die Ziele, die du vorhin gesagt hast, dass ihr mit euch zufrieden seid und miteinander gut seid, dass ihr das umsetzen könnt und dass ihr trotz allen Umständen eine richtig gute Zeit habt in Japan. Und dass das Ergebnis dann für sich spricht, so wie du es vorhin auch so schön gesagt hast.
Ja, vielen, vielen Dank. Hoffen wir mal, dass wir das Beste rausholen können mit dem ganzen deutschen Team. Und vielen Dank.
Ja, danke dir für die Zeit und für die Einblicke.
Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt.